Zu einer neuen Ausgabe von Punkt 12 begrüßt euch der Michael am Mikrofon. In unserer nächsten Stunde werden wir uns hoffentlich mit Fokus Europa Nachrichten präsentiert von Sebastian beschäftigen um 12:30. Zwischendurch haben wir noch einen Beitrag unserer Kollegen von NPLA. Und zwar in Oaxaca gibt es einen Schlag gegen die Lehrergewerkschaft. Und in der zweiten halben Stunde haben wir uns verabredet mit dem Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste des Deutschen Bundestages, nachdem gestern der Generalbundesanwalt das Staatsgeheimnis verneint hat und auch die Absicht von Netzpolitik.org der Bundesrepublik zu schaden und einer fremden Macht zu nützen, beziehungsweise einen schweren Nachteil für die äußere Sicherheit herbeizuführen, werden wir uns jetzt mal unterhalten mit dem Ansinnen des Verfassungsschutzchefes Maaßen. Das nehme ich immer dann, wenn Dokumente an das Parlament gelangen, es zu Geheimnisverrat kommt. All das wird so gegen 12.40 Uhr stattfinden. André Hahn von der Linkspartei ist einer von zwei Oppositionsabgeordneten und zugleich der Vorsitzende dieses parlamentarischen Kontrollgremiums. All das ist in der nächsten Stunde. Und wir haben auch noch was. Vor mir liegen zwei gelbe Umschläge und zwei Konzerte werden stattfinden. Und der eine stellt sich jetzt euch mal selbst vor, der am Donnerstag auftreten wird. Und das ist einer, der durchaus bekannt ist. Und ihr könnt während dieser Musik anrufen und sagen, am Donnerstag will ich zu diesem Konzert mit demjenigen gehen, den ihr jetzt in einem Track mal hören werdet. ...31.028 Freiburger Vorwahl ist die Nummer. We'll be right back. Tja, für manche war das ganz leicht zu erraten. Kaum waren 5 Takte rum, da war das klar. I Wanna Be Your Dog von Iggy Pop. Iggy Pop, wie gesagt, am Donnerstag auf der Four Vins. Eine Karte ist weg. Eine habe ich noch. Also wer am Donnerstag in das Konzert mit Dropkick Murphy, Iggy Pop und Forth gehen will, geht um 19 Uhr los im Four Vins auf dem Platz, also dem, wie sagt man das so schön, Parc des Expos in Colmar, kann unter 31.028 jetzt noch anrufen. Nach dem nächsten Beitrag werden wir im Übrigen noch eine Karte euch zu Gehör bringen. Auch musikalisch werden wir ihn zu Gehör bringen. Wer da noch will, der hat nämlich morgen schon die Chance, zu Asaf Avidan oder Robert Plant zu gehen. Und das werden wir aber erst nachher mal gucken, ob wir, wie wir da weiterkommen. Iggy Pop, Donnerstag, 19 Uhr im Konzertbündel. Wer da noch hin will, der kann sich gleich nochmal melden nach dem nächsten oder im nächsten Beitrag, den ich jetzt spielen werde. O'Hara, Schlag gegen die Lehrerinnengewerkschaft. Das südmexikanische O'Hara durchlebt gerade die größte Krise seit fast 10 Jahren. Die zu den Regionalwahlen im Bundesstaat stationierten Polizei- und Armeeeinheiten werden eingesetzt. Die andauernden Proteste der Lehrerinnengewerkschaft CNT zu unterdrücken. Als Grund für die massive Präsenz der Sicherheitskräfte wird die friedliche Durchführung des Tanzfestivals Huela Güeza benannt. Wir sprachen mit Philipp Gerber über die wahren Hintergründe der massiven Repression in O'Hara. Philipp Gerber arbeitet für die in O'Hara ansässige Nichtregierungsorganisation Educa, welche das tägliche Nachrichtenbulletin La Minuta über soziale Bewegungen und aktuelle politische Ereignisse in Mexiko produziert. Und das Interview führten unsere Kollegen natürlich von der Nachrichtenagentur für Lateinamerika, und der Autor ist Knut Hildebrandt, der dieses Interview mit Philipp Gerber führte.
Hallo Philipp, Gruß aus Berlin nach Oaxaca.
Herzliche Grüße nach Berlin.
Seit Tagen erreichen uns Nachrichten von dem sich zuspitzenden Konflikt zwischen der Lehrergewerkschaft CENTE und der Regierung Oaxacas. Die Stadt befindet sich im Belagerungszustand, heißt es in einigen Berichten. Trotzdem hatte die Gewerkschaft für Montag, den 27. Juli, zehntausende Mitglieder zu einem Protestmarsch durch das Zentrum der Stadt aufgerufen. Wie ist derzeit die Situation in Oaxaca?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz schwierige Situation im Moment, weil wir haben seit Anfang letzter Woche, also seit 10 Tagen, einen eigentlichen Belagerungszustand, wie du sagst, in dieser Stadt, in Oaxaca-Stadt. Das heißt, das sieht man insbesondere an der massiven Militärpräsenz. Man spricht von bis zu 10.000 Einheiten der föderalen Polizei und des Militärs. Und zusätzlich werden Helikopterflüge über der Stadt absolviert, die zum Teil 5, 6, 7 bis zu 9 Helikopter mehr oder weniger im Tiefflug über der Stadt kreisen. Das ist auch Teil dieses Einsatzes, der hier stattfindet momentan. Dieser Einsatz steht im Zusammenhang mit der Lehrergewerkschaft, die sich gegen eine Strukturanpassungsreform im Bildungswesen protestiert, dagegen sich wehrt, und dieser Widerstand soll nun gebrochen werden.
Noch Anfang Juni hieß es, dass die zur Absicherung der Regionalwahlen geschickten Einheiten nach dem Urnengang wieder abgezogen werden sollen. Dies ist offensichtlich nicht geschehen. Womit begründet Oaxacas Regierung das Fortbestehen des massiven Aufgebots an Militär und Polizei in der Stadt und im Bundesstaat?
Ja, insbesondere mit dem Urnengang wurde überhaupt erstmals Oaxaca wieder so militarisiert, ne? Also mit massiver Polizei- und Militäreinsatz besetzt. Im Moment fand auch noch das Fest Guelaguetza statt. Guelaguetza ist sowas wie die Hauptattraktion des Jahres. Im Juli jeweils werden indigene Tänze vorgeführt, einem breiten Publikum in einem Forum mit 10.000 Touristen. Und diese folklorisierte Kulturveranstaltung wurde dann auch noch zum Vorwand genommen, um die Stadt mit Polizei zu besetzen. Und die wahren Gründe sind, wie gesagt, eher darin zu suchen, dass der Protest der Lehrergewerkschaft sehr unbequem ist und andauert. Und dieser Einsatz wurde auch vorbereitet durch eine starke Hetzkampagne oder auch Hasskampagne vielleicht sogar in den Medien gegenüber der Lehrergewerkschaft. Also auch auf nationaler Ebene wurde die Lehrergewerkschaft als organisierte Kriminalität bezeichnet, als korrupt, als etwas, was man überwinden müsse.
Aber warum rief die Sektion wegen die DOS ausgerechnet in der Zeit der Gelagetza zu ihrer Megamarcha auf? Sie musste doch befürchten, dass damit der schwelende Konflikt weiter eskaliert.
Ja, also das war eben auch eine Strategie der Regierung. Die haben am Tag, also am frühen Morgen nach der Gelagetza, das Bildungsministerium, das Lokale, besetzt. Dazu muss man noch sagen, es gibt die offizielle Gelagetza mit 10.000 Touristen, die einen teuren Eintritt zahlen, und es gibt die Gelagetza des Magisterio, der Lehrer, wo freier Eintritt ist und wo jeweils bis zu 30.000 Leute daran teilnehmen. Das heißt, die Lehrergewerkschaft wurde sozusagen am Morgen nach dem großen Fest mit der Nachricht geweckt, dass das Bildungsministerium militärisch besetzt wurde. Das Bildungsministerium von Oaxaca hat eine Schlüsselfunktion für die Lehrergewerkschaft, weil sie dort auch einen großen Einfluss hat bezüglich den Posten, bezüglich auch den Funktionen innerhalb des Bildungswesens in Oaxaca und auch bezüglich der Frage, wer zu Direktoren ernannt wird, beispielsweise in Schulen oder sonst innerhalb des Bildungswesens Karriere macht.
Da muss ich natürlich gleich nachhaken und fragen, warum Gabino Cue, der Gouverneur Oaxacas, ausgerechnet während der Gelagetza die Gewerkschaft mit der Schließung des Bildungsministeriums provozierte.
Ja, also das tönt natürlich nach einer Provokation, es ist es auch. Es ist aber auch eine von langer Hand geplante Operation gewesen. Es wurde auch nicht einfach von Gabino Cue, dem Gouverneur, entschieden, sondern der Präsident von Mexiko, Peña Nieto, sein Sprecher war da mit dabei, als sie das verkündet haben, dass dieses Bildungsministerium nun neu besetzt wird und die Gewerkschaft entmachtet werden soll. Das war also nicht einfach eine lokale Aktion, sondern das war eine generalstabsmäßig geplante Aktion von der Zentralregierung von Mexiko. Und damit soll, wie gesagt, die seit 2 Jahren andauernden Proteste gegen die Strukturanpassungsmaßnahme im Bildungsbereich, dem soll nun sozusagen polizeilich-militärisch ein Ende bereitet werden.
Wie reagierte die Gewerkschaft auf die Drohungen und Angriffe der letzten Wochen?
Sie reagierte zuerst mal ein bisschen perplex. Also diese Aktion gegen das Bildungsministerium hat niemand erwartet. Sie haben dann sich mit Straßenblockaden, mit Demonstrationen zu Wort gemeldet. Es gab diesen Montag eine Großdemonstration mit je nach Schätzung 20.000 bis 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was angesichts der militärischen Machtdemonstration eine erstaunliche Zahl ist. Und sie reden auch davon, dass sie in Streik treten werden, also dass das Schuljahr Ende August nicht beginnen werde, weil dann gestreikt würde.
Sowohl die Zentralregierung als auch die Regierung Oaxacas durchleben gerade eine Legitimitätskrise. Der Ausbruch des Drogenbosses El Chapo hat wieder einmal aller Welt vor Augen geführt, wie korrupt der mexikanische Staat ist. Aber auch Gabino Cue sieht sich mit massiven Protesten konfrontiert. Besteht deiner Meinung nach ein Zusammenhang zwischen der massiven Repression gegen die Lehrergewerkschaft und dem Versagen des mexikanischen Staates auf allen Ebenen?
Ja, diesen Zusammenhang kann man sehen. Die mexikanische Regierung hat allerdings schon länger ein Legitimationsproblem, mindestens seit Ayotzinapa. Und wir sehen schon, dass die mexikanische Zentralregierung seit Anfang Jahr immer stärker eine Politik der harten Hand fährt gegen Proteste und sozusagen diese Politik immer mehr auch in Oaxaca ankommt, wobei man auch sagen muss, dass die ganzen Lehrerproteste, die sind im Moment fokussiert auf Oaxaca, aber in den letzten Wochen hat sich die ganze oder ein Großteil der Lehrer im Lande gegen eine neue Evaluation gewehrt und der Unmut unter der Lehrerschaft im ganzen Land, das ist über 1 Million Personen, ist sehr groß und das ist natürlich auch eine Gefahr für die Zentralregierung, dass sich dieser Lehrerprotest weit über die üblichen problematischen Bundesstaaten im Süden ausbreitet.
Das ist ein interessanter Aspekt, denn die Lehrergewerkschaft Oaxaca scheint ja nicht allein in ihrem Kampf zu stehen. Kurz nach der Schließung des Bildungsministeriums haben sich mehr als 100 zivilgesellschaftliche Organisationen mit ihr solidarisiert. Was waren die wichtigsten Forderungen des gemeinsamen Appells?
Ja, also die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben insbesondere darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass man soziale Konflikte militärisch lösen will, dass die Polizei und Armee überhaupt kein Garant sei für Sicherheit, wie man in Mexiko allzu gut weiß. Das ist ja auch in Oaxaca ist immer auch die Erinnerung an 2006 noch wach, als ein Aufstand gegen das korrupte Regime nach monatelangem Konflikt dann blutig niedergeschlagen wurde. Vielleicht könnte man noch anfügen, dass die Lehrer auch nicht allein sind als Sektor, die protestieren. Also es gibt auch weitere Sektoren. Es gibt die ganzen Frage des Gesundheitssektors, wo ebenfalls eine Privatisierung befürchtet wird bald. Es gab Strukturanpassungsmaßnahmen im Energiebereich, die Privatisierung des Erdöls und all dies führt zu einer großen Protestwelle, die sich im Moment wieder am Lehrersektor kristallisiert.
Du hast die Niederschlagung der Proteste von 2006 erwähnt. Unter dem derzeitigen Gouverneur Gabino Cue wurde eine Wahrheitskommission zur Aufarbeitung der dabei begangenen Menschenrechtsverletzungen eingerichtet. Das war eines der Wahlversprechen, mit denen er den Menschen in Oaxaca Hoffnung auf einen Neuanfang nach dem Terror unter seinem Vorgänger Ulises Ruiz gemacht hat. Vor kurzem wurden aber die Mitarbeiter dieser Wahrheitskommission von Mitgliedern der Gendarmeria Nacional bedroht. Kann das als Teil der Militarisierung des Konfliktes gesehen werden, als Warnung an alle, die weiter ihren Protesten festhalten wollen?
Ja, das kann man so sehen. Also die Mitarbeiter der Wahrheitskommission, die befinden sich im Stadtzentrum, das Büro, und dort hat es ebenfalls massive Polizeipräsenz, weil dort auch sich ein Hotel befindet, wo Polizisten untergebracht sind. Und da wurden Mitarbeiter drangsaliert, kontrolliert. Das war alles natürlich wie immer in solchen Situationen sehr unangenehm. Und einschüchternd auch für die Mitarbeiter dieser Wahrheitskommission. Auch die lokale Menschenrechtsombudsstelle vom Bundesstaat Oaxaca hat gestern bekannt gegeben, dass mindestens 10 Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler nach Schutz angefragt haben bezüglich diesem Polizeieinsatz in Oaxaca Stadt. Und auch die Menschenrechtsombudsstelle fordert nun eine Erklärung dafür, warum in diesem Bundesstaat Oaxaca über 10.000 föderale Einheiten, Polizei und Militär, stationiert werden. Das steht in keinem Verhältnis zu der Bedrohung durch die Lehrgewerkschaft.
Ja, Philipp, ich bedanke mich für das Gespräch, dieses lebendige Bild, was du gezeichnet hast von der derzeitigen Situation in Oaxaca und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
Herzlichen Dank auch und liebe Grüße nach Berlin.
Ja.
jolly Patton Highway. The mist, the rain, the mud. Somewhere east of Tunica, and I'm close to giving up. The car goes round in a circle, the road remains the same. For help and consolation, I'll turn it on again. Turn it on.
Radio Dreiklang, das Mittagsmagazin, Punkt 12. Als in den letzten Wochen zahlreiche Flüchtlinge versuchten, durch den Eurotunnel von Calais nach Großbritannien zu gelangen, ging das tagelang durch die internationalen Medien. Es waren erschreckende Nachrichten, aber Nachrichten von weit weg. Doch die Ereignisse haben auch mit Freiburg zu tun. Spätestens seit einer Meldung aus Paris, die ebenfalls durch die internationale Presse ging. In Paris, am Gare du Nord, hatte ein junger Flüchtling am 29. Juli versucht, auf einen Zug zu springen, der ihn zum Eurotunnel bringen sollte. Bei seinem Sprung geriet der Junge in Kontakt mit der elektrischen Oberleitung und verletzte sich lebensgefährlich. Mit schweren Verbrennungen und Hirnverletzungen liegt er auf der Intensivstation. Sein aktueller Zustand ist unklar. Wie das Freiburger Forum gegen Ausgrenzung bekannt machte, hatte dieser Junge zuvor in Freiburg gelegt. Als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling war Faid aus Ägypten gekommen und sind auf der Flucht, vermutlich über Libyen, das Mittelmeer und Italien, obwohl wo er wohl überall Schlimmes erlebt hatte. In Freiburg hat er eine Zuflucht gesucht. Er hätte Betreuung gebraucht. Doch die Behörden stuften ihn als volljährig ein und ließen ihn allein. Dazu haben wir mit dem Freiburger Forum, und zwar mit Walter Schlecht, gesprochen. Und das Interview mit Walter Schlecht hört ihr jetzt.
Ich kann natürlich nur das sagen, was er auch erzählt hat. Nachdem ist er im südlichen Teil von Kairo aufgewachsen, ist dort nur 3 Jahre in die Schule gegangen und hat dann auch gleich als junger Mensch gearbeitet. Er war mit seinem Vater, der hat sich da auf Maler- oder Gipserarbeiten spezialisiert und hat da mitgeholfen, Geld zu verdienen für die Familie.
Hat er auch was gesagt zu seinen Gründen, dann Kairo zu verlassen und nach Europa zu gehen?
Also allgemein, wie ich ihn verstanden habe, ist die Situation derzeit in Ägypten für viele zum Überleben katastrophal. Das hängt auch mit den politischen Bedingungen zusammen und mit den Auseinandersetzungen in Ägypten, die sich überall auch widerspiegeln, in jedem Stadtteil, auch in jeder Familie. Und da hat er erzählt, dass derzeit kaum Arbeit vorhanden ist, die ein Überleben garantiert.
Ja, sein Vater war in der Zwischenzeit auch gestorben. Er kam dann auf einem Weg, der, wie das Freiburger Forum schreibt, nicht ganz klar ist, irgendwie auf dem Seeweg nach Europa, wohl über Italien, ist auf jeden Fall schließlich in Freiburg gelandet. Da wurde er zunächst in Obhut genommen, aber dann nicht mehr. Und das meiste aus dem Bericht des Freiburger Forums hört sich an wie ein ständiger Kampf darum, jetzt als minderjährig anerkannt zu werden und diese Betreuung als Minderjähriger, als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling zu bekommen. Warum war das denn so kompliziert?
Ich denke, der ganz entscheidende Punkt war, als er hier angekommen ist, war das Erste, er wurde ja von der Polizei kontrolliert, wurde dann sofort erkennungsdienstlich behandelt, das weiß man jetzt. Und nach der erkennungsdienstlichen Behandlung hat man ihm gleich einen Termin gegeben im St. Josephs Krankenhaus in Freiburg. Und dort wurde eine sogenannte Altersschätzung vorgenommen. Und genau diese Altersschätzung hat ihn dann eingestuft, dass er nicht 16 oder 17 sei, sondern dass er wesentlich älter sei, wahrscheinlich 19 oder noch älter. Und das hat natürlich dazu geführt, dass er nicht mehr unter die Gesetze fällt, die für Minderjährige gelten.
Das war der Fall, obwohl er auch eine Geburtsurkunde besorgen konnte, die ihn als noch nicht einmal 17-Jährigen auszeichnet. Also nach dieser Urkunde würde er jetzt im November 17 Jahre alt werden. Die wurde nicht anerkannt?
Der hat ein Geburtsdatum angegeben und dieses Geburtsdatum, was er angegeben hat, wurde angezweifelt. Die Geburtsurkunde hat er erst besorgt im Juni. Also da hat er das organisiert. Mit dieser Geburtsurkunde, was ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen kann, ist er nach seiner Meinung zum Jugendamt Freiburg gegangen. Das war dann im Juli. Die hatten da lediglich von der Geburtsurkunde eine Kopie angefertigt und mehr ist dann nicht passiert.
Was stattdessen gemacht wurde, war so eine Altersschätzung. Wie lief die ab?
Ich kenne mich da persönlich nicht so genau aus in diesem medizinischen Verfahren. Auf jeden Fall wird da auf über ein dubioses Verfahren scheinbar festgestellt, wie alt jemand sein kann. Da muss man dazu sagen, dass die Bundesärztekammer solche Untersuchungen generell ablehnt und Ärzten auch empfiehlt, solche Untersuchungen nicht zu machen.
Diese Untersuchung fand bei Veit im Josephs Krankenhaus statt, wieder unter anderem durch den Arzt Dr. Uhl, der inzwischen schon bundesweit zu einer gewissen Bekanntheit gekommen ist, weil er immer wieder diese umstrittenen Röntgenuntersuchungen zur Altersschätzung vornimmt. Du hast jetzt schon gesagt, die Bundesärztekammer lehnt diese Praxis ab. Wie steht ihr dazu vom Freiburger Forum?
Also wir lehnen generell eine Altersschätzung ab. Ich denke, man muss den Menschen, die hierher kommen, zunächst einfach mal glauben, was sie angeben. Und ich denke, es ist nicht falsch, wenn Flüchtlinge hierher kommen. Und gerade bei Veit wird es ja sehr deutlich. Er kam ja über Libyen, wahrscheinlich Lampedusa, hat einen Weg auf sich genommen, der nicht ungefährlich ist und der mit Sicherheit auch traumatisiert. Und dann vielleicht noch dieser restlicher Weg allein auf sich gestellt. Also ich denke, da braucht es eine ganz andere Aufnahme. Das wird ja eigentlich auch gefordert. Ein ganz anderer Umgang mit den Personen. Und da, ich denke, das ist in diesem Fall überhaupt nicht passiert.
Was ist mit Menschen, die jetzt nun doch dann irgendwann mal 19 werden? Ob das jetzt per Handwurzelröntgen festgestellt wird, per In-Augenscheinnahme oder vielleicht auch, weil sie tatsächlich eine Geburtsurkunde haben. Was meinst du, was wäre da ein richtiger Weg?
Also was gesetzlich passiert, ist natürlich, dass wenn sie volljährig sind, fallen sie aus diesem Schutz raus und man setzt sie sozusagen dann vor die Tür in eine gewisse Obdachlosigkeit oder man sagt ihnen, okay, du bist jetzt 18, geh nach Karlsruhe, stell dort einen Asylantrag und kümmere dich um dich selber. Also eine andere staatliche Fürsorge gibt es dann ab diesem Datum der Volljährigkeit nicht mehr. Und ich denke also, das darf da nicht aufhören, diese Art Hilfe und Unterstützung, sondern die muss sich dann auch wirklich ganz konkret an der Person ausrichten. Also man muss da viel mehr Zeit investieren in Therapien, weil das weiß man, viele, eigentlich die Masse der Menschen ist, die hierher kommen, sind eigentlich irgendwo traumatisiert. Man weiß nicht, was sie alles erlebt haben und ich denke, man muss da sich auf die Einzelfälle einstellen.
Zurück nochmal zu Veit. Ja, er ist nun schwer verletzt, so viel hat man ganz am Anfang erfahren, als sein Unfall passiert ist. Aber habt ihr inzwischen irgendwelche Informationen, wie es ihm geht?
Wir versuchen schon die ganze Zeit per Telefon herauszubekommen, wie konkret denn die Verletzungen sind. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nur allgemein aus der Presse, was da geschrieben wird. Scheinbar Kopfverletzungen, schwere Verbrennungen, bis zu 40% oder 50%, was berichtet wird. Aber konkret bekommen wir keine Auskunft.
Soweit das Interview mit Walter Schlecht vom Freiburger Forum gegen Ausgrenzung. Fahid ist, wie gesagt, einer, der in Freiburg Obdach gesucht hat und Schutz gesucht hat und dann faktisch weiter verschlagen wurde und jetzt schwer verletzt in Paris im Krankenhaus liegt. Jetzt habe ich das größere Problem, dass ich gerade gar keine Musik abspielen kann, weil tatsächlich mal wieder die Hitze oder was auch immer unseren Computern doch größere Probleme hervorruft. Und von daher muss ich jetzt irgendwie euch vertrösten. Nach wie vor habt ihr die Gelegenheit, jetzt in den nächsten 2-3 Minuten anzurufen. Wir haben noch ein Konzert. Asaf Avidar und Robert Plant, die beiden Karten für Iggy Pop sind weg. Findet morgen schon statt, um 19:30 Uhr im Fort Auvent in Colmar in der Expo, im Park der Expo. Asaf Avidan und Robert Plant morgen in Colmar. 2 Karten haben wir zu verlosen.
I'm out upon the shore, all through the frost and rain, I make my home.
Radio Dreikland, das Mittagsmagazin, Punkt 12. Seit gestern ist es klar, der Generalbundesanwalt oder sein Stellvertreter, jetziger Stellvertreter, hat beschlossen, die Landesverratsanzeige des Bundesamtes für Verfassungsschutzes wird eingestellt. Es liegt kein Staatsgeheimnis vor. Auch die subjektive Absicht, einen schweren Nachteil für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen, kann nicht ausgemacht werden und auch nicht die Absicht, überhaupt zu schaden. Am Telefon begrüße ich jetzt den Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste in der Bundesrepublik Deutschland, Dr. André Hahn. Zunächst mal hallo nach Sachsen.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Dr. Hahn, die Anzeige vom Verfassungsschutzchef Maaßen, Hans-Georg Maaßen, richtete sich nicht nur gegen die beiden Journalisten, wie wir jetzt ja wissen, sondern gegen Unbekannt. Und er hat auch mehrfach deutlich gemacht, dass für ihn der Skandal eigentlich darin besteht, dass immer wenn Dokumente des Bundesamtes in den politisch-parlamentarischen Raum gelangen, dass dann diese Dokumente veröffentlicht werden. Und da würde im Prinzip die Arbeit der Geheimdienste völlig untauglich gemacht. Fühlen Sie sich als Verräter der deutschen Geheimdienste?
Nein, ich finde, das alles ist indiskutabel, was dort gelaufen ist in den letzten Tagen. Die Strafanzeige war unsinnig, nach dem Motto, haltet den Dieb, wenn er im eigenen Haus nicht die Lecks stopfen kann, dann wer sind es angeblich andere? Wir haben in der Vergangenheit mehrmals gesehen, dass Dokumente, bevor sie überhaupt die Abgeordneten oder den parlamentarischen Raum jemals erreicht haben, schon in den Medien standen. Das heißt, es muss aus dem Verfassungsschutz selbst gekommen sein oder aus den Ministerien, die auch diese Dokumente haben. Das ist einfach eine unverschämte Unterstellung, wenn man den Abgeordneten hier sagt, sie seien schuld daran, dass Dokumente könnte in die Öffentlichkeit kommen. Auf der anderen Seite ist natürlich diese gesamte Geheimniskrämerei falsch. Es gibt viele Dinge, über die man öffentlich reden könnte, die aber unter Geheimschutz gestellt werden. Ich habe Verständnis, ein gewisses Verständnis dafür, dass Herr Maaßen wissen will, wie solche Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Das ist seine Aufgabe als Dienstherr. Aber dann mit Strafanzeigen zu arbeiten, Journalisten zu verfolgen und auch deren Quellenschutz dann am Ende anzugreifen, das ist indiskutabel und ich kann es nicht verstehen, dass er aus der ganzen Affäre jetzt unbeschadet herauskommen soll. Der Generalbundesanwalt musste zurücktreten, aber Auslöser der gesamten Aktion war Herr Maaßen und deshalb glaube ich, dass auch er sich dem Parlament noch wird stellen müssen und dass der Rücktritt oder die Entlassung von Herrn Range nicht die letzte personelle Konsequenz gewesen sein kann.
Kommen wir nochmal zu einem Ausgangspunkt. Die Anzeige bezieht sich ja auf ein Dokument, nämlich die Tatsache, dass im Bundeshaushalt 75 zusätzliche Stellen geschaffen worden sind mit dem Zielsetzung, das Internet, insbesondere die sozialen Medien, in ihren Strukturen besser ausforschen zu können. 2,75 Millionen Euro sind genehmigt worden dafür von einem geheimtagenden Ausschuss. Ist überhaupt diese Frage, das ist doch eine öffentlich interessante Frage, wie wird im Inland geguckt, wie in sozialen Netzwerken operiert wird? Wieso ist das überhaupt eine geheimnisbedürftige Frage?
Also es ist natürlich ein brisantes Thema, das weiß auch der Verfassungsschutz. Und inzwischen ist man ja so weit, dass man mit dem Vorwand, Terrorismusbekämpfung betreiben zu wollen, fast alles ermöglichen will, unter anderem eben auch die Überwachung sozialer Netzwerke. Wenn es einen konkreten Anfangsverdacht gibt gegen bestimmte Personen oder Gruppierungen, ist das etwas anderes, als wenn man flächendeckend versucht, in die sozialen Netzwerke hineinzukommen. Und genau das ist ja das, was man im Moment befürchtet. Und dieses Dokument, um das es geht, soll vorgelegen haben im Vertrauensgremium. Das ist ein Unterausschuss des Haushaltsausschusses.
Ach, nicht Sie?
Also nein, das war nicht das parlamentarische Kontrollgremium.
Das bekommt diesen Haushalt gar nicht zu sehen?
Das bekommt nicht die Details des Haushaltes zu sehen, bekommt aber einzelne Punkte auch dargestellt, weil wir ja insgesamt die Arbeit der Geheimdienste kontrollieren sollen. Aber die Details und die Summen und die konkreten Nachfragen können nur im Vertrauensgremium gestellt werden. Das ist ein kleiner Teil des Haushaltsausschusses. Ich halte das ohnehin für problematisch, wenn man mehrere Gremien hat, die gegeneinander ausgespielt werden können. In Sachsen beispielsweise werden die Details des Verfassungsschutzhaushaltes sehr wohl im offiziellen Haushalt veröffentlicht. Das sollte man auch auf Bundesebene tun. Es gibt keinen Grund, dort Geheimnisse zu haben. In dieser Frage jedenfalls nicht. Und es zeigt aber, dass man einfach Angst hatte, dass dort bestimmte Dinge, die man vorhat, in den sozialen Netzwerken öffentlich werden. Nun sind sie es geworden. Aber man muss ja die Frage stellen, ob die Ursprungsabsicht eigentlich schon die richtige war, die der Verfassungsschutz dort hatte. Und da muss man erhebliche Fragezeichen setzen.
Wir haben jetzt ein Detail schon mal angesprochen. Das ist ja also praktisch die parlamentarische Kontrolle des Geheimdienstes, also ihr neuner Gremien, wo die Opposition mit zwei Abgeordneten, Sie sind der Vorsitzende zwar, der Abgeordnete Ströbele ist, glaube ich, noch der zweite von der parlamentarischen Opposition. Sieben Abgeordnete kommen von der Großen Koalition, jetzt in dieser Konstellation des aktuellen Bundestages. Wenn jetzt wir eine Konstellation haben, dass das eigentlich zuständige Gremium noch nicht mal über den Haushalt ganz genau Bescheid weiß, geschweige denn, was ja eigentlich sinnvoll wäre, auch die Öffentlichkeit darüber Bescheid wissen würde, wie findet dann überhaupt noch Kontrolle statt? Haben Sie wenigstens den Zugriff auf die G10-Maßnahmen oder das, was jetzt ja Netzpolitik.org auch vermutet, dass Sie ausgeforscht worden sind?
Also das ist ein Kernproblem der parlamentarischen Kontrolle, dass sie seit Jahren nicht wirklich funktioniert. Das hat ja nicht erst der NSU-Skandal gezeigt. Wir haben das parlamentarische Kontrollgremium, das allgemein den Bundesnachrichtendienst, den Verfassungsschutz und den militärischen Abschirmdienst kontrollieren soll. Wir haben dann die G10-Kommission, die Abhörmaßnahmen, das Ausforschen von Handys, von Mailverkehren genehmigen muss in bestimmten konkreten Einzelfällen auf Antrag. Und dann gibt es eben dieses Vertrauensgremium für die Haushaltsfragen. Und eigentlich dürfen wir miteinander gar nicht reden und uns austauschen über Vorgänge, die im jeweils anderen Ausschuss stattfinden. Das ist irre. Deshalb müsste man auch das Vertrauensgremium auflösen, in den Haushaltsausschuss integrieren. Der Haushaltsplan ist öffentlich. Dann könnte auch jeder sehen, was die Geheimdienste ausgeben. Es gibt überhaupt keinen Grund, das unter Verschluss zu halten. Und auch die G10-Kommission fühlte sich ja, wenn man sich jetzt den NSA-Untersuchungsausschuss ansieht, betrogen, dass sie nicht vollständig informiert worden ist und Maßnahmen genehmigt hat, dass die Amerikaner mit an Kabelknotenpunkten in Frankfurt sein können. Von dem Umstand haben sie überhaupt keine Kenntnis gehabt, als sie die Maßnahme genehmigt haben. Also dort liegt einiges in Argen. Und was die Überwachung von Abgeordneten angeht, erfahren wir das natürlich nicht. Wenn man gegen unbekannt ermittelt, gehören dazu natürlich aus Sicht des Verfassungsschutzes auch die Gremien, die die Geheimdienste kontrollieren, also auch das Kontrollgremium und das Vertrauensgremium. Offiziell sind wir über entsprechende Maßnahmen nicht informiert.
Offiziell nicht informiert. Die Netzpolitik.org, die Anzeigenobjekt gewesen ist und gegebenenfalls über eine Verfassungsschutzmaßnahme ausgeforscht worden ist, nachdem der Generalbundesanwalt ja gesagt hatte, er wollte ja die Ermittlungsmaßnahmen auf dieser Ebene nach Strafprozessordnung ruhen lassen, hat er zumindest gesagt, der nicht mehrjährige Generalbundesanwalt, ist natürlich die Frage, wenn Sie so wenig miteinander kommunizieren dürfen, wie kommt denn überhaupt der Herr Maaßen zu dieser Auffassung, wenn 38 Beschäftigte sowieso die ganzen allein schon im Amt davon wussten, dass ausgerechnet nun die Parlamentarier und ihre Zuarbeiter der Kernpunkt sind?
Ja, die Frage müssen Sie natürlich Herr Maaßen stellen. Er wird schlecht zugeben und einräumen, dass auch in seinem Haus undichte Stellen sind. Aber es sind ja zum einen die Mitarbeiter im Verfassungsschutz selbst. Dann ist es das zuständige Ministerium des Innern, das die Aufsicht hat über den Verfassungsschutz. Dann gehen bestimmte Punkte auch über das Kanzleramt. Dann geht es an die Bundestagsverwaltung mit der Geheimschutzstelle und dann an die Abgeordneten in den jeweiligen Gremien, je nach Geheimhaltungsstufe an das Kontrollgremium, aber zum Beispiel auch an den Innenausschuss und den Rechtsausschuss des Bundestages. Das heißt, die Zahl der Abgeordneten, die Zugang zu bestimmten Dokumenten hat, und auch die Zahl völlig externer Menschen, die ist sehr groß. Von daher ist es ohnehin schwer, dort eine undichte Stelle zu finden. Und das ist aus meiner Sicht eine Schutzbehauptung. Und ich finde auch nicht akzeptabel, wenn Herr Maaßen jetzt sagt, er hätte ja nur eine Strafanzeige gestellt. Alles andere, was jetzt diese Affäre ausgelöst hat, hat der Generalbundesanwalt zu verantworten. Herr Maaßen hat die Namen der Journalisten genannt in seiner Strafanzeige. Zumindest ist das unwidersprochen geblieben, dass das geschehen ist. Und er wusste natürlich, was er damit auslöst. Sowohl bei den Journalisten als auch bei den Informanten, wo wir endlich einen Whistleblower-Schutz benötigen, wie er in anderen Ländern vorhanden ist. Wir haben so etwas nicht in Deutschland, aber das wäre nötig, damit Übergriffe der Geheimdienste und maßlose Aktionen auch tatsächlich nicht geheim bleiben. Denn die Geheimdienste können durch uns nur bedingt parlamentarisch kontrolliert werden. Wir brauchen mehr Rechte. Aber natürlich braucht man auch die öffentliche Kontrolle, braucht man auch die Medien, wenn man bestimmte Missstände aufdecken will. Und das ist grundsätzlich zu unterstützen. Und insofern braucht man einen solchen Whistleblower-Schutz, den wir in Deutschland nicht haben.
Kommen wir nochmal zurück zur parlamentarischen Kontrolle. Ein Punkt, der mir als Beobachter des NSU Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Baden-Württemberg aufgefallen ist, ist ein anderes Instrument. Wenn Ausschüsse mehr rausbekommen wollen über die geheimen Tätigkeiten, dann benutzen sie Instrumente wie zum Beispiel, dass ein Sonderberichterstatter beauftragt wird. Einer, der beauftragt worden ist, das ist die Frage der Aufklärung der Rolle des NSU, des V-Manns des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Richter, Deckname Corelli, der ziemlich nahe im NSU-Umfeld operiert hat, eingesetzt gewesen ist. Hier will der Parlamentarische Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg seit geraumer Zeit an den Bericht kommen, den dieser Beauftragte des Kontrollgremiums, der grünen Abgeordnete Jerzy Montag, erstellt hat. Jetzt stellt sich seit Mai, seitdem dieser Bericht vorliegt, das Problem, dass es kein Einverständnis der Geheimdienstbehörden bis jetzt gibt? Oder wie ist der Konstellation in Ihrem Gremium, dass Sie das weiterleiten?
Also ich habe erstmal großes Verständnis dafür, dass die Kollegen in Baden-Württemberg im Untersuchungsausschuss diesen Bericht haben wollen. Ich habe selbst in mehreren Untersuchungsausschüssen angehört und ich weiß, dass ja auch der Untersuchungsausschuss des Bundestages in der vergangenen Wahlperiode alle Landtage und auch die Landesämter dringend ersucht hat, alle zur Verfügung stehenden Unterlagen auch an den Untersuchungsausschuss weiterzuleiten. Ich halte das eigentlich für selbstverständlich. Im vorliegenden Fall liegt die Konstellation allerdings so, dass in diesem Bericht von Herrn Montag, dem ehemaligen Abgeordneten, der ja als Rechtsanwalt jetzt tätig ist, dort auch Dokumente verwandt worden sind, geheime, streng geheime Dokumente aus 10 oder 11 Behörden der Landesämter für Verfassungsschutz aus unterschiedlichen Ländern, des Bundesamtes, Befragungen stattgefunden haben, wo die Betreffenden keine Einwilligung gegeben haben, dass das weitergegeben wird. Und auch die Bundesregierung sieht Geheimhaltungsbedarf an verschiedenen Stellen und deshalb hat man uns nahegelegt, sehr deutlich nahegelegt, dass diese Dokumente nicht weitergegeben werden dürfen, auch nicht der Bericht in seiner Gesamtheit, der als streng geheim eingestuft ist, weil eben von verschiedenen Behörden dort Unterlagen enthalten sind. Wir versuchen jetzt einen öffentlich zugänglichen Bericht zu erstellen, also eine Kurzfassung, fragen alle Behörden an, welche Punkte wir dort veröffentlichen dürfen. Das soll eine offizielle Bundestagsdrucksache werden, die dann auch der Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg bekommt. Mich persönlich befriedigt das nicht. Ich kann einen Bericht aber als Vorsitzender nur dann weitergeben nach Gesetz, wenn das Gremium das beschließt. Und hier gab es eben Bedenken wegen der Geheimhaltungsvorschriften und wegen der Nichtzustimmung einiger Bundesländer, dass wir ihn weitergeben dürfen. Und die Mehrheit hat so entschieden. Und dann kann ich als Ausschussvorsitzender nichts anderes machen, als dem Landtag in Baden-Württemberg eben mitteilen, dass sie den vollständigen Bericht nicht bekommen können. Sie kriegen die veröffentlichte Fassung in wenigen Tagen oder Wochen, hoffe ich. Und dann muss man sehen, ob sie vielleicht noch Beweisbeschlüsse fassen zur Herbeiziehung des Berichtes. Und da muss neu entschieden werden, ob auch der gesamte Bericht möglicherweise an den Untersuchungsausschuss geht. Aber ich kann das alleine leider nicht entscheiden.
Da stellt sich eine Nachfrage ganz konkret. Der Ausschuss hat das jetzt mehrheitlich abgelehnt, offensichtlich mit den GroKo-Stimmen. Jetzt frage ich noch mal ganz kurz nach, auf welcher Basis, wenn viele Behörden jetzt sagen, soll geheim sein, die andere sagt wieder, das soll geheim sein, hat denn der Ausschuss überhaupt Handhaben, um zu beurteilen, das halten wir aber gar nicht für so geheim, das stufen wir mal ab. Also ist die Klassifikation, ist der Ausschuss gebunden an die Klassifikationen, die die Behörden vorgeben?
Also üblicherweise ist es schon so, dass das trifft nicht nur das Kontrollgremium, sondern auch andere parlamentarische Gremien, dass zunächst der Absender einer bestimmten Vorlage, eines Dokuments oder eines Berichts, die über die Einstufung entscheidet. Geheim, streng geheim, vertraulich für den Dienstgebrauch und so weiter. Und da hält man sich in der Regel daran, wenn wir jetzt eine öffentliche Fassung erstellen, die vielleicht 20% Umfang hat des ursprünglichen Berichtes, dann entscheiden wir ja schon, wo wir sagen, das können wir in jedem Fall veröffentlichen, das werden wir auch veröffentlichen, weil es für das Verständnis notwendig ist, selbst wenn eine Behörde hier möglicherweise Bedenken angemeldet hat. Aber wir können uns auf der geltenden Gesetzesgrundlage nicht einfach hinwegsetzen über bestimmte Dinge, die einzelne Bundesländer oder Bundesämter für Verfassungsschutz, Landesämter, Entschuldigung, für Verfassungsschutz vorgegeben haben. Wenn die sagen, wenn das veröffentlicht wird, dann droht hier die Enttarnung von den und den und den Quellen und dann besteht möglicherweise Gefahr für Leib und Leben. Das werden wir im Einzelfall prüfen. Ich bin da eher für eine weitgehende Offenlegung, das sage ich ganz klar. Aber ich brauche dann immer die Mehrheit im jeweiligen Gremium und insofern kann man auch einzelne Punkte herabstufen, aber zunächst versucht man einmal das Einvernehmen herzustellen. Das bedeutet aber, alle Behörden, die in diesem Bericht auftauchen, anzuschreiben, um ihr Einverständnis zu bitten. Das dauert manchmal, bis Antworten kommen, Wochen oder zum Teil mehrere Monate. Das ist äußerst misslich, weil die Angelegenheit natürlich klärungsbedürftig ist. Aber bevor die Antworten nicht da sind, können wir nicht entscheiden, in welcher Form der Bericht an andere weitergeleitet werden kann.
Der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU hatte unter anderem darauf hingewiesen, dass eine Kooperation oder das Nichtwissen, die wechselseitige Abschließung der jeweiligen Landesbehörden durchaus nicht förderlich gewesen sei, soll zur Aufklärung der NSU-Mordserie. Wenn ich jetzt das gerade gehört habe, dann muss man festhalten, auch die Parlamentsgremien scheinen nicht groß zusammen kooperieren zu können.
Ja, ich bedauere das sehr. Ich war gerade vor einigen Wochen auf einer Konferenz in im Europäischen Parlament in Brüssel, wo es um die Geheimdienstkontrolle in den verschiedenen europäischen Ländern ging. Und auch da zeigt sich, wie unterschiedlich dort die Regeln sind. Und dann darf man über Vorfälle oder über Missstände oder über Probleme gar nicht reden, weil man sonst wieder Geheimnisverrat begehen würde. Das ist irgendwie absurd. Das, was bei NSU sich herausgestellt hat, versucht man jetzt zu heilen, indem man das Verfassungsschutzgesetz vor wenigen Wochen geändert hat, kurz vor der Sommerpause, dass man dort eine Zentralstellenfunktion des Bundesamtes geschaffen hat und die Pflicht der Landesämter, bestimmte Vorgänge an das Bundesamt weiterzuleiten, damit Informationen nicht zurückgehalten werden. Aber trotzdem gibt es immer wieder noch Hintertüren und der Quellenschutz steht über allem. Nur es darf nicht der Quellenschutz und der Schutz der V-Leute vor der Aufklärung von Verbrechen oder der Verhinderung von Straftaten stehen. Das ist ein zentraler Punkt. Und da ist man leider noch nicht wirklich weitergekommen seit dem NSU-Skandal und das ist höchst bedauerlich.
Das sagt Dr. André Hahn. Er ist Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zitiert im Deutschen Bundestag. Ich bedanke mich für das Gespräch im Mittagsmagazin bei Radio Dreieckland und wünsche einen schönen Tag nach Sachsen.
Wo ja, wünsche ich Ihnen auch sehr gern. Tschüss.
Tschüss. Ja, Leute, das war schon wieder die letzte Stunde Mittagsmagazin Punkt 12 im Sommer 2015. Heute mit den Themen Oaxaca, wie die Behörden gegen die Lehrergewerkschaft vorgehen. Ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Freiburg ist schwer verletzt in Paris worden auf seinem Versuch weiterzufliehen nach London. Und zuletzt der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste, André Hahn, im RDL-Interview.